Ja, guter Gott, wir sind hier versammelt, weil wir Sehnsucht nach dir haben. Weil wir dir begegnen möchten. Und das Verrückte ist nicht nur, dass wir dir begegnen möchten, sondern dass du uns auch begegnen möchtest. Und dass du gesagt hast, dass du da bist, wo wir uns in deinem Namen versammeln. So sprich jetzt durch die Predigt, so wie du durch den Lobpreis gesprochen hast. Berühre uns, schenk uns Glauben, Hoffnung und Liebe, dass wir gestärkt und klüger und gesegnet in die vor uns liegende Woche gehen können. Amen. Ich bin der Mann anscheinend, der auf alles Antworten hat. Zumindest war das in der Einleitung. Deshalb steigen wir auch mit einer ganz lockeren Frage ein, die auch ihr alle so aus dem Ärmel schütteln könnt, die Antwort, nämlich die Frage: Wie sieht das Weltende aus? Was passiert nach dem Tod? Und wie können wir uns das Jenseits vorstellen? Spaß beiseite. Überlegt euch wirklich mal die Antwort für euch auf diese Fragen. Wie sieht das Weltende aus? Was passiert nach dem Tod? Wie stellst du dir das Jenseits vor? Es gibt ganz unterschiedliche Antworten auf diese Fragen, ganz unterschiedliche Vorstellungen. Einige sagen, Tod ist Tod, da helfen keine Pillen. Dann ist halt Schluss, Game over, Ende aus, das war's. Andere haben die Vorstellung, nach dem Tod geht das Leben irgendwie weiter. Manche vertrauen vielleicht darauf, dass die Seele sich dann mit Gott vereint nach dem Tod, die Seele, die ja unser Menschsein ausmacht. Und wieder andere stellen sich vielleicht vor, dass man nach seinem Tod in einen Himmel, in ein Paradies kommt, an einen Ort, wo es kein Leid mehr gibt und keine Schmerzen mehr. Es gibt sicherlich noch mehr Vorstellungen, aber ihr merkt ziemlich viele und zum Teil widersprüchliche oder unterschiedliche Vorstellungen. Und das machen zwei Sachen deutlich, dass wir so unterschiedliche Vorstellungen haben. Die erste: Im Laufe der Jahrhunderte alten Kirchengeschichte verschob sich etwas im christlichen Glauben. War der christliche Glauben anfangs stark auf das Diesseits fokussiert und geprägt, sprach vom Leben hier auf der Erde, verschob sich im Laufe der Zeit der christliche Glaube hin in eine Religion, die sich mit dem Jenseits beschäftigt. Das gipfelte dann in der Zeit Martin Luthers im späten Mittelalter. Damals war das Jenseits Big Business. Der gesamte Ablasshandel, also das Bezahlen von Geld gegen Vergebung der Sünden, basierte auf der Angst vor dem Jenseits, aus der Angst vor dem Weltende, vor der Hölle, vor dem, was dann kommen mag. Und allerorts wurde damals zur Zeit Luthers die Frage gestellt: Wie bekomme ich einen gnädigen Gott? Wie kriege ich einen Gott, der mir verzeiht, der mich liebt, der mir meine Sünden vergibt, der mich letztlich in den Himmel holt? Was muss ich leisten, damit Gott mich zu sich holt am Ende der Zeit? Und dieses Big Business um das Jenseits hat das Diesseits bestimmt, hat das diesseitige Leben bestimmt, und ich behaupte, es hat das Leben kaputt gemacht. Und meine Sorge ist, diese Drohbotschaft von Hölle, von irgendeinem gearteten Jenseits mit Strafen und Ähnlichem kann auch heute noch Leben kaputt machen. Ähnlich gefährlich finde ich auch das Vertrösten aufs Jenseits. So nach dem Motto: Dein Leben hier ist eine Durchgangsstation, was du hier tust und machst, ist alles gar nicht so wichtig, sondern das Ziel ist ja der Himmel, das Jenseits. Und dann wird es noch ganz pervers, wenn man dann sagt, dein Leiden, deine Schuld, dein Versagen, all das Schlimme, was dir passiert, hat noch einen Sinn. Auch das finde ich zutiefst gefährlich. Und ich frage mich, ist das die frohe Botschaft, die wir verkünden sollen? Ist das die frohe Botschaft, die die Menschen hören sollen? Ist das das Evangelium? Und damit geht einher die Frage: Entspricht das überhaupt dem Evangelium und dem biblischen Zeugnis? Jesus hat doch Worte des Lebens gesprochen. Jesus hat doch Menschen heil gemacht. Jesus hat doch Kranke geheilt und sie nicht vertröstet aufs Jenseits. Jesus hat doch den Menschen das wahre Leben vor Augen gemalt. Er hat sie nicht aufs Jenseits vertröstet, sondern hier in der Gegenwart getröstet. Einer der klügsten Köpfe des letzten Jahrhunderts, der Theologe Dietrich Bonhoeffer, der auch unsere Gemeinde geprägt hat mit seinem Satz, Kirche ist nur Kirche, wenn sie für andere da ist, kritisiert auch diese Verschiebung vom Diesseits im Christentum aufs Jenseits. Und er hat kurz vor seinem Tod im Buch Widerstand und Ergebung Folgendes geschrieben. Man sagt, das Entscheidende sei, dass im Christentum die Auferstehungshoffnung verkündigt würde und dass also damit eine echte Erlösungsreligion entstanden sei. Das Schwergewicht fällt nun auf das Jenseits der Todesgrenze. Genau hier, eben hierin sehe ich den Fehler und die Gefahr. Denn Erlösung heißt nun Erlösung aus Sorgen, Nöten, Ängsten, Sehnsüchten, aus Sünde und Tod in einem besseren Jenseits. Sollte dies aber wirklich das Wesentliche der Christusverkündigung der Evangelien und des Paulus sein? Ich bestreite das. Ich bestreite das, denn die christliche Auferstehungshoffnung unterscheidet sich von der mythologischen darin, dass sie den Menschen in ganz neuer und noch verschärfter Weise an sein Leben auf der Erde verweist. Der Christ hat nicht aus den irdischen Aufgaben und Schwierigkeiten immer noch eine letzte Ausflucht ins Ewige, sondern er muss das irdische Leben wie Christus ganz auskosten. Und nur indem er das tut, ist der Gekreuzigte und Auferstandene bei ihm und ist er mit Christus gekreuzigt und auferstanden. Das Diesseits darf nicht vorzeitig aufgehoben werden, denn Christus fasst den Menschen in der Mitte seines Lebens. Ich möchte daher von Gott nicht an den Grenzen, sondern in der Mitte. Nicht in den Schwächen, sondern in der Kraft. Nicht also bei Tod oder Schuld, sondern im Leben und im Guten des Menschen sprechen. Und an den Grenzen scheint es mir besser zu schweigen und das Unlösbare ungelöst zu lassen. Soweit Dietrich Bonhoeffer. Und damit einhergeht mein zweiter Punkt. Die unterschiedlichen Jenseitsvorstellungen, die auch wir haben, haben nämlich tatsächlich wenig mit der Bibel zu tun. Die Bibel betont nicht die Vertröstung auf ein wie auch immer geartetes Reich Gottes im Jenseits. Sie hat nicht das Verständnis, diese Erde ist ein Durchgangsort zu einem besseren Ort, den man dann Himmel nennt, sondern es ist gerade andersherum. Alles, was wir mit Erlösung verbinden, ist für diese jetzige Welt, auf der wir leben, im Hier und Jetzt gemeint und ausgerichtet. All das, was wir mit der Erlösung verbinden, ist für diese jetzige Welt, auf der wir leben, gemeint und ausgerichtet. Denn Gott schuf schließlich diese Welt aus Liebe. Und er vertraute uns Menschen, die er, so das biblische Zeugnis, nach seinem Ebenbild geschaffen hat, diese Welt an mit dem Auftrag, hier zu leben, hier zu herrschen, hier zu handeln, in seinem Sinne. Das habt ihr in der Predigtreihe mitbekommen. Dann entfernten sich die Menschen von Gott, stürzten diese Welt und sich ins Chaos. Und als dann die Sünde zum Himmel schrie, schickte Gott die Sintflut. Und Noah und die Arche Noah sicherte das Weiterleben auf dieser Erde. Und am Ende der Sintflutgeschichte verspricht Gott, dass er diese Welt nicht mehr zerstören wird. Als Zeichen dafür setzt er den Regenbogen an den Himmel. Diese Erde werde ich nicht mehr zerstören. Und auch im Neuen Testament wird dieses Bild gebraucht und deutlich gemacht, dass diese Erde, dass die Erlösung auf dieser Erde stattfindet. Im Römer 8 spricht Paulus davon, wie mit uns die gesamte Schöpfung auf die Erlösung wartet. Und Paulus gebraucht hier das Bild von Geburtswehen und er schreibt, wir wissen ja, dass die ganze Schöpfung zusammen seufzt und insgesamt in Wehen liegt bis jetzt. Bedeutet, die Schöpfung wird nicht irgendwann beendet sein, sondern die neue Schöpfung, das Reich Gottes, entsteht aus dem Mutterleib der Alten. Diese neue Erde wird hier aus dieser Erde entstehen. Diese Erde wird transformiert werden zu diesem Reich Gottes, was sich gänzlich durchsetzt. Und auch die Offenbarung, das letzte Buch der Bibel mit dieser großen Vision, wie die zukünftige Welt aussehen wird, beschreibt auch genau dies. Auch hier wird betont, dass die Erde, auf der wir leben, verändert werden und nicht, wie es manche christliche Kreisen sagen, irgendwann kommt das Armageddon und diese Welt wird zerstört und alle wir werden zerstört und dann werden einige entrückt in ein etwas anderes. Sondern die Offenbarung betont, diese Erde hier wird verändert werden durch Gottes Liebe, wird transformiert werden. Das neue himmlische Jerusalem, die Offenbarung benutzt dieses Bild als Sinnbild gelingender Gemeinschaft schlechthin. Dieses neue Jerusalem, so schreibt die Offenbarung, kommt vom Himmel herab auf diese Erde. Und dann sind Himmel und Erde endgültig eins und verbunden. Die himmlische göttliche Sphäre und unsere irdische Welt sind zusammengebracht. Und dann ist diese Schöpfung tatsächlich gänzlich erlöst. Dann ist Gott überall. Dann ist er überall präsent und hat sich endgültig durchgesetzt. Dieses Reich Gottes, von dem wir immer schon eine kleine Ahnung haben, wenn wir auf Jesus schauen. Denn in Jesus ist dieses Reich Gottes schon punktuell angebrochen. Und wir beten ja auch so. Wir beten im Vater unser, dein Wille geschehe, wie im Himmel und auf Erden. Auch dort ist diese Verbindung zwischen Himmel und Erde von Jesus angesprochen. Gott wird also diese Erde nicht irgendwann zerstören und etwas gänzlich Neues schaffen, sondern er wird aus dieser Erde, auf dieser Erde, in dieser Erde sein Reich durchsetzen und diese Erde umgestalten. Und das biblische Zeugnis geht deshalb nicht sehr stark von irgendeiner Jenseitshoffnung aus, sondern holt diese Jenseitshoffnung ins Hier und Jetzt zurück. Ich habe hier geschrieben, Himmel und Erde sind keine gegensätzlichen Orte, sondern berühren sich heute schon immer wieder. Und am Ende der Zeit wird Gott diese Erde endgültig mit Liebe transformieren und erlösen und gänzlich hier herrschen. Im jüdischen Verständnis ist der Tempel der Ort, wo sich Himmel und Erde berühren. Und Jesus hat dann von sich gesagt, bei mir berühren sich Himmel und Erde. Ich bin ganzer Mensch. Ich bin gewurzelt auf dieser Erde und ich bin ganzer Gott. Bei ihm berühren sich Himmel und Erde. Und Paulus nutzt dann dieses Bild und führt es noch weiter und sagt, der Heilige Geist, der wohnt in euch. Der wohnt in uns. Wir sind der Tempel Gottes. Er schreibt im Korintherbrief, wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt? Wenn jemand den Tempel Gottes verdirbt, den wird Gott verderben. Denn der Tempel Gottes ist heilig und solche seid ihr. Und etwas später schreibt er, wisst ihr nicht, dass euer Leib der Tempel des Heiligen Geistes ist, der in euch ist und den ihr von Gott habt und dass ihr nicht euer Selbst gehört. Und damit schließt sich unsere Predigtreihe und sozusagen der Kreis dieser Theologie von N.T. Wright, die wir in den letzten 6 Wochen euch nahegebracht haben. Diese Frage, wozu lebe ich? Die Bibel beantwortet sie mit diesem Bild vom Thron und sagt, ich habe dich Mensch ins Leben gerufen und als mein Ebenbild geschaffen und habe für dich diesen Thron vorbereitet, auf dem du Platz nehmen kannst. Und von dort in Gottes Sinne diese Welt verwalten, beherrschen, gestalten. Nicht, wie es jetzt beim Café eine Frau zu mir sagte, die mit dem Bild nichts anfangen kann, hier zu sitzen und rumzukommandieren. So ist es nicht gemeint. Aber unsere Würde ernst nehmen und sagen, ja, wir dürfen Hand in Hand mit Gott diese Erde gestalten. Wir sollen etwas tun, aktiv werden und nicht auf irgendein Jenseits warten, sondern das Diesseits gestalten. Gott hat uns auf den Thron gesetzt, damit wir nach seinem Willen durch den Heiligen Geist, der in uns wohnt, in dieser Welt glauben, leben und handeln. Und Gott macht deutlich, und das erleben wir ja, dass unser Glauben und unser Leben und unser Handeln einen Effekt hat auf diese Welt, auf unsere Mitmenschen. Wir Christen können damit Zeichen setzen für das Reich Gottes, für das Große, was Gott am Ende der Zeit vorhat. So schreibt N.T. Wright, dieser anglikanische Theologe, wenn Gott im gegenwärtigen Leben Menschen erlöst, dann sind solche Menschen dazu gedacht, ein Zeichen und ein Vorgeschmack auf das zu sein, was Gott mit dem gesamten Kosmos tun will. Sie sollen Teil der Wege sein, auf denen Gott diese Erlösung sowohl in der Gegenwart als auch in der Zukunft Wirklichkeit werden lässt. Ich lese es nochmal. Wenn Gott im gegenwärtigen Leben Menschen erlöst, dann sind solche Menschen dazu gedacht, ein Zeichen und ein Vorgeschmack auf das zu sein, was Gott mit dem gesamten Kosmos tun will. Sie sollen Teil der Wege sein, auf denen Gott diese Erlösung sowohl in der Gegenwart als auch in der Zukunft Wirklichkeit werden lässt. Wir, die wir auf den Thron berufen sind, antizipieren an der Erlösung Gottes für diese Welt mit. Wir sind Teil von Gottes Plan. Das ist sein Plan. Er hat uns diese Erde anvertraut und wir Christen dürfen Zeichen setzen. Und gleichzeitig, das ist sehr, sehr wichtig, nicht wir Menschen erlösen diese Welt. Wir tragen unseren kleinen und bescheidenen Anteil dazu bei, aber letztlich wird Gott diese Welt verändern, transformieren und erlösen. Sozusagen, wir sind Partner, aber Gott ist der Senior Partner. Er hat das Ruder in der Hand. Aber weil wir eben gestalten dürfen, gestalten sollen, das unser Auftrag ist, ist das, was wir tun, nicht umsonst. Um nochmal Paulus zu zitieren: Darum, meine lieben Brüder und Schwestern, seid fest und unerschütterlich und nehmt immer zu in dem Werk des Herrn, denn ihr wisst, dass eure Arbeit nicht vergeblich ist in dem Herrn. Wir sind Kinder Gottes. Wir sind für den Thron geschaffen und wir sollen diese Verantwortung übernehmen, hier und heute, hier in dieser Zwischenzeit zwischen Geburt und Tod, wie Markus Watters geschrieben hat. Das war jetzt viel Wort, es war auch sehr intellektuell, verstehe ich, auch ein bisschen anders vielleicht für den einen oder anderen, aber ich will es auch konkret machen und die Frage beantworten, wie kann unser Glauben, Leben und Handeln tatsächlich aussehen, wenn wir dort sitzen und sagen, wir wollen aktiv gestalten. Indem wir auf Jesus schauen. Denn in Jesus haben wir einen Eindruck bekommen, wie der Himmel auf Erden aussehen kann. In Jesus Christus zeigt sich schon das Reich Gottes. Er heilte, er rettete, er tröstete, er liebte. Deshalb, willst du wissen, wie Gott ist, dann schau auf Jesus. Willst du wissen, was Liebe ist, dann schau auf Jesus. Willst du wissen, was richtig ist, dann schau auf Jesus. Und es gibt eine Aktion, die ich oft mit Konfis mache. Manche von euch kennen die, kennen solche Bändchen. WWJD steht da drauf, steht für What would Jesus do? Was würde Jesus machen? Wie würde Jesus handeln? Und dieses Bändchen soll immer wieder an diese Frage erinnern. Und jetzt mag man sagen, das ist ja ein bisschen einfach. Ich behaupte, in Glaubensdingen verkomplizieren wir oft die Dinge. Manchmal ist es ganz einfach. Und ich habe das selbst viele Jahre getragen, dieses Band, und probiere das immer wieder in Situationen zu machen. Kurz innezuhalten und zu überlegen, wie würde Jesus reagieren? Was würde Jesus tun? What would Jesus do? Und dann merkt man, dass es in den Glaubensdingen oft nicht kompliziert ist, sondern ganz einfach. Wie würde Jesus mit deiner Frau umgehen? Wie würde Jesus deine Kinder erziehen? Wie würde Jesus in seinem Job arbeiten und mit seinen Kollegen umgehen? Und selbst so Fragen wie würde Jesus Auto fahren, kann man stellen. Und meist sind es Impulse, die dich auf eine richtige Spur bringen. Wenn du wirklich überlegst, was würde Jesus in der Situation tun? Du musst nicht die Bibel rausholen und einen Glaubenskurs machen und das wieder verkomplizieren, sondern stell dir die Frage und die Antwort kommt oft. Und meine Erfahrung ist, dass die Antwort oft richtig ist und tatsächlich ein Stückchen Himmel auf Erde projiziert. Was würde Jesus tun, wenn du nach dieser Maxime handelst? Dann kann und dann wird dein Glaube und dein Handeln und dein Leben zum Segen werden. Jetzt kann man sagen, du hast dich schön um die Predigt-Eingangsfrage gedrückt. Was kommt nach dem Jenseits oder wie sieht das Jenseits aus? Was kommt nach dem Tod? Deshalb zurück zu dieser Eingangsfrage. Wie sieht das Weltende aus? Was passiert nach dem Tod? Wie können wir uns das Jenseits vorstellen? Jetzt nochmal Aufmerksamkeit, Fokus, jetzt kommt die Antwort. All unsere Jenseitsvorstellungen sind letztlich spekulativ. Niemand von uns weiß, was nach dem Tod kommt und wie das Weltende aussieht. Und deshalb werde ich diese Frage auch nicht beantworten. Aber mein Wunsch ist, lass uns daher in diesem Leben, auf dieser Erde, im Diesseits, hier und heute Nachfolger Jesu sein und tatsächlich durch unseren Glauben, durch unser Leben und durch unser Handeln immer wieder den Himmel und die Erde verbinden. Und dann können wir auch gespannt sein und uns überraschen lassen, was nach dem Tod auf uns wartet. Und eine Gewissheit und eine Antwort habe ich aber doch. Paulus schreibt im Römerbrief 8, und diese Gewissheit habe ich auch. Ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, noch irgendeine andere Kreatur uns scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Und in diesem Sinne frage ich mich und frage ich euch, was würde Jesus tun? Amen.